ARD Sounds.
Bildungsbericht, warum Deutschland mehr Geld in Kleinkinder investieren sollte.
Gefährliche Raupenplage, was alles gegen den Eichenprozessionsspinner nötig ist.
Und wie menschliche Roboter Mitarbeiter in der Autoindustrie entlasten sollen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 16. Juni und hier sind Julia Barth und Moritz Zachow.
Morgen!
Im Bildungssystem von der Kita bis zur Hochschule in Deutschland hat sich in den vergangenen 20 Jahren ja schon einiges getan, aber vieles ist auch gleich geblieben.
Das bedeutet konkret, dass wir heute im Prinzip die gleichen Kompetenzstände haben wie vor knapp 25 Jahren nach der ersten PISA-Studie. Wir haben die gleichen Ungleichheiten.
Ja, die gleichen Ungleichheiten, das sagt Kai Marz, das weiß der Professor, weil er am nationalen Bildungsbericht mitgearbeitet hat, der gestern vorgestellt wurde. Und wir gehen da jetzt eben näher drauf ein. Alle 2 Jahre gibt es den Bildungsbericht und der zeigt immer eine Momentaufnahme des Bildungssystems in Deutschland.
Wir können jetzt erstmal auf die positiven Seiten schauen. Da hat der Bericht festgestellt, dass sehr viele neue Kitas gebaut wurden und auch Ganztagsschulen. Das ist ja schon mal super. Das Problem ist bloß, gerade mit Blick auf die Kitas, dass dort eher die Kinder hingehen, die sowieso schon aus einem bildungsnahen Umfeld kommen, also die gebildete Eltern haben. Kinder, die aus einem sozial schwachen Umfeld kommen, in dem die Eltern also niedrigere Bildungsabschlüsse haben und dadurch oft auch weniger Geld verdienen, die gehen häufig nicht in Kitas und sind dadurch später oft schlechter in der Schule.
Ja, und deswegen ist die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss zuletzt auch gestiegen. Das zeigt der aktuelle Bildungsbericht. Das ist auch das, was Professor Kai Marz angesprochen hat. Es gibt immer noch die gleichen Ungleichheiten. Die Bildungsschere zwischen Kindern aus armem und wohlhabendem Elternhaus, die geht mit Geburt auf und die verändert sich danach kaum noch.
Und das merken Lehrer wie Frank Fiebrich vom Sigena-Gymnasium in Nürnberg dann später im Unterricht bei schwächeren Schülerinnen und Schülern.
Dass sie keine richtigen Sätze mehr lesen können, dass es ein Gestopsel ist, dass man hin und her springt. Sie sind eigentlich KI-affin, können mit dem Handy gut arbeiten, aber sonst ist es sehr, sehr schwierig.
Und das gilt eben vor allem für Schüler, die aus einem sozial schwachen Elternhaus kommen, die einen alleinerziehenden Elternteil haben oder die aus einer Familie mit Migrationsgeschichte stammen.
So viel also zu der Aussage, alle haben die gleichen Chancen in Deutschland. Das stimmt so eben einfach nicht, wie der Bildungsbericht zeigt. Und das liegt einerseits am Elternhaus, wir haben es angesprochen, andererseits aber auch am Bildungssystem, das diese ungleiche Situation ja eigentlich auffangen müsste. Und deswegen will Bundesbildungsministerin Karin Prien noch vor der politischen Sommerpause einen Gesetzentwurf vorlegen, damit die nächsten Generationen eben bessere und fairere Chancen im Bildungssystem haben. Stichwort frühkindliche Bildung. Und dazu gehört für die Ministerin, dass die Kinder die deutsche Sprache schon in der Kita lernen müssen. Und die Regierung will deshalb auch noch verpflichtende Sprachtests für alle 4-Jährigen. Und weil Bildung am Ende eben nicht Bundes-, sondern Ländersache ist, plant Baden-Württemberg auf eigene Faust zum Beispiel ein verpflichtendes Kita-Jahr vor der Grundschule.
Außerdem sollen Kinder schon früh unterstützt werden, wenn sie Probleme beim Lesen und Schreiben haben. Das klingt jetzt erstmal banal, aber ein ganz einfacher Ansatz, sagen Experten, ist das Vorlesen, entweder zu Hause oder in der Kita. Es macht total viel mit dem Sprachverständnis von kleinen Kindern. Und gleichzeitig zeigt sich ja aber in ganz Deutschland, dass wir zu wenig Lehrkräfte haben, um die Kinder eben auch so individuell zu unterstützen und zu fördern. Auch das kein neues Problem, aber eben immer noch eins, was ungelöst ist. Deswegen sieht die Bildungsministerin die Aufgabe auch nicht nur im Bildungsbereich. Sie sagt, Chancengleichheit braucht es zum Beispiel auch im Arbeitsmarkt. Denn wenn schlecht ausgebildete Kinder später als Erwachsene auch noch schlechte Chancen am Arbeitsmarkt haben, dann zeigt sich diese Bildungsschere ihr Leben lang.
Bildungspolitik, das verändert man aber leider nicht von heute auf morgen, sondern eben langfristig. Das dauert, es lohnt sich am Ende aber, das wissen die Wirtschaftsexperten vom IFO-Institut, denn wenn mehr Menschen gut ausgebildet werden, dann sind sie später im Job produktiver und auch innovativer. Und das führt dann zu einem höheren Wirtschaftswachstum.
Unsere Kurznachrichten.
Viele von uns sind wahrscheinlich schon mal in der Situation gewesen. Der Flug hat Verspätung und man fordert im Nachhinein dann eine Entschädigung ein. Die Fluggesellschaften wollten das ändern. Das EU-Parlament hat jetzt aber gesagt, das bleibt so. Das heißt, Passagiere bekommen bis zu 600 Euro bei einer Verspätung von 3 Stunden oder mehr. Und noch etwas wurde beschlossen, wer künftig online nach Flugtickets sucht, soll standardmäßig den Preis inklusive Handgepäck angezeigt bekommen, um den Preisvergleich zu erleichtern. Außerdem sollen Eltern nicht mehr extra zahlen müssen, wenn sie neben sich einen Sitzplatz für ihr minderjähriges Kind reservieren.
Die EU hat angefangen, mit der Ukraine über einen möglichen Beitritt zur Europäischen Union zu sprechen. Im Kern geht es erstmal darum, der Ukraine aufzuzeigen, was sie eigentlich noch zu tun hat, um EU-Mitglied zu werden. Dabei geht es zum Beispiel um das Rechtssystem, den Grenzschutz und auch die Polizei.
Und dann haben sich alle Fußballfans wohl ziemlich gewundert, dass Spanien als einer der Titelfavoriten der WM ausgerechnet gegen die Mini-Fußballnation Kap Verde 0:0 gespielt hat. Wer soll das denn tippen?
Ja, da sprichst du was an. Wer soll das tippen? Alle Spiele seit gestern Abend unentschieden ausgegangen. Das kann keiner tippen.
Nein, ich auf jeden Fall nicht. Er ist wieder da. So könnte die Überschrift für unser nächstes Thema sein. Der Eichenprozessionsspinner macht ja im Grunde jedes Jahr so um diese Zeit Schlagzeilen. Vielleicht habt ihr da auch so einen gewissen Murmeltiereffekt. Aber Tatsache ist, es wird immer schlimmer, weil es bei uns insgesamt trockener und wärmer wird. Und da fühlen die sich besonders wohl. Und deshalb lohnt es sich, da nochmal drüber zu sprechen und auch drauf zu schauen, was die Städte und Gemeinden tun, um ihn zu bekämpfen.
Erstmal wollen wir aber die Frage klären, warum der eigentlich so ein Problem ist. Der Eichenprozessionsspinner, das ist eine Raupe, die irgendwann zu einem eher unscheinbaren Nachtfalter wird. Es klingt ja erstmal harmlos, aber diese Raupe hat einen ziemlich ausgeprägten Haarwuchs. Und die werden auch Brennhaare genannt und das nicht ohne Grund.
Nee, der Name ist da nämlich wirklich Programm, denn diese Haare können für den Menschen gefährlich werden, mindestens mal schlimmen Hautausschlag auslösen, in seltenen Fällen auch die Augen oder die Bronchien reizen, weil in den Haaren Nesselgift drin ist. Und deshalb seht ihr im Moment vielleicht auch bei euch in der Gegend immer mal wieder so große Achtung, Eichenprozessionsspinner, Warnschilder oder auch Absperrungen mit Flatterband.
Ja, ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Mhm. Ja, zum Teil müssen deshalb sogar Spielplätze gesperrt werden. In Berlin sind gerade einige Sportanlagen dicht und je nach Wetter ist April, Mai, Juni nämlich genau gerade die Zeit, wo die ihre gefährlichen Härchen kriegen und deshalb das Leben draußen echt auch beeinträchtigen können. In der Zeit sind die Eichenprozessionsspinner in großen Gruppen unterwegs, um Nester zu bauen, meistens eben an Eichen, daher kommt auch ihr Name. Und da fliegen diese Brennhaare dann durch die Gegend und das heißt, man muss die Raupe gar nicht anfassen, um dann auch allergisch auf sie zu reagieren.
Und auch deshalb muss nicht nur die Raupe weg, sondern auch die Nester. Die Brennhaare bleiben nämlich sonst auch dann noch in der Luft, wenn die Raupe sich längst verpuppt hat. Und vor allem rund um Kindergärten und Spielplätze in Parks, da geht es dem Eichenprozessionsspinner gerade an den Kragen.
Ja, und der Direktor eines Parks in Bremen, der sagt, so schlimm wie im Moment war es noch nie, wir kommen da wirklich kaum hinterher, die Nester wegzumachen. Und allein im vergangenen Jahr hat die Stadt schon 500.000 Euro dafür ausgegeben. Also das kostet auch eben ordentlich Geld. Da werden die Nester und die Raupen mit so einer Art Staubsauger aus den Baumkronen wirklich gesaugt und dann in einem Sack zur Müllverbrennung gebracht.
Das ist aber nur eine von mehreren Methoden, die Raupen zu bekämpfen. In manchen Orten werden auch Chemikalien aus der Luft eingesetzt. Problem ist da nur, dass diese Chemikalien dann auch Bäume und Tiere abkriegen und Schaden davon nehmen können. Und die Nester, die müssen dann trotzdem noch mechanisch entfernt werden.
Deshalb sind viele Städte inzwischen zu anderen Methoden übergegangen. In Lüneburg zum Beispiel wird ein ungiftiges Mittel mit kleinen Fadenwürmern versprüht. Und diese Würmer, die fressen die Eichenprozessionsspinner dann von innen auf. In manchen Städten auch noch martialischer, da werden die Eichenprozessionsspinner wirklich weggeflammt vom Baum.
Ja, in Berlin habe ich das zum Beispiel gesehen, dass das so gemacht wird. Da gibt es im Moment auch regelmäßig Krisensitzungen, weil der Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr so ein Problem ist. Und auch im Ostalbkreis in Baden-Württemberg, das ist in der Nähe von Stuttgart, da sprechen sie gerade von einem Massenbefall.
Und das alles von so einer kleinen Raupe, ne? Das muss man sich erstmal vorstellen. Ja, Massenbefall deshalb, weil eben die Bedingungen besonders gut sind für diese Raupe. So erklärt sich das der Forstdezernent des Kreises. Er sagt, milde Winter, in denen die Tiere besser überleben und ein Frühling, der dann früh beginnt und noch viel Trockenheit dazu, das alles kann dann dazu führen, dass sich diese Art wirklich explosionsartig vermehrt.
Und früher war das vor allem im Badischen so, wenn man jetzt nur mal auf Baden-Württemberg blickt, weil es inzwischen aber auch in den eigentlich kühleren Regionen in Württemberg milder ist, fühlt sich der Eichenprozessionsspinner eben auch da sehr wohl.
Mitarbeiter, die nie erschöpft sind, sich nie krank melden und rund um die Uhr arbeiten können. Das ist ja wahrscheinlich ein Traum für jede Firma, würde ich mal sagen. Von einem Menschen kann das logischerweise niemand erwarten, aber von einem Roboter dagegen schon. Und deswegen setzt die Industrie auch immer mehr auf Roboterhilfe.
In der Autobranche zum Beispiel, da sind in den Werkshallen schon seit Jahren Roboter im Einsatz. Wir sprechen aber heute drüber, weil da jetzt auch Roboter arbeiten, die nicht nur Maschine sind, sondern auch welche, die wie Menschen aussehen, sich ähnlich wie Menschen bewegen und auch deren Arbeit machen. BMW testet die gerade zum ersten Mal in einem Werk in Leipzig.
Die neuen Kollegen sozusagen, die werden da getestet. Die sehen tatsächlich so aus, wie man sich einen menschlichen Roboter vorstellt. Also humanoide Roboter werden die ja in der Fachsprache genannt. Die heißen dann zum Beispiel Aeon, sind knapp 1,70 groß, weiß, haben einen Kopf und bewegliche Arme. Und statt auf Beinen bewegt sich Aeon dann auf Rollen.
Und damit können sie auch zwischen verschiedenen Stationen in so einer Werkhalle wechseln. Anders als die fest installierten Roboter, die zum Beispiel nur Fahrzeugteile an einem Fließband zusammenschweißen.
Und bei BMW in Leipzig checken die dann zum Beispiel, ob Teile richtig montiert wurden. Sie machen da also Qualitätskontrolle oder sie bringen Teile von A nach B. Und ganz interessant fand ich auch, wenn sie was erledigt haben, diese Roboter, dann knien sie sich hin, um zu zeigen, so, ich bin fertig. Damit die anderen dann eben wissen, also hier der Roboterkollege, der hat seine Arbeit gerade getan.
Ja, das fand ich auch einen echten Hinhörer. Und ziemlich abgefahren fand ich auch, wie die eingearbeitet werden. Da hätte ich jetzt erstmal gedacht, die werden halt entsprechend programmiert. Tatsächlich ist es aber so, dass die von einem Menschen gezeigt bekommen, was sie zu tun haben. Also der echte Mensch macht es vor und der Roboter macht die Bewegung dann parallel dazu nach.
Kommt vielleicht vielen von uns direkt der Gedanke, dass die Mitarbeiter sich damit auch selber abschaffen könnten, wenn solche Roboter dann ihren Job machen. Mhm. Aber die Werksleiterin von BMW in Leipzig, Petra Peterhensel, die verspricht, dass das nicht der Plan ist.
Wir konzentrieren uns auf die Arbeitsplätze, wo wir Arbeiten erleichtern können für die Mitarbeiter. Und auch bisher die Digitalisierung, Innovationen, die wir zum Einsatz gebracht haben, haben nicht dazu geführt, dass wir Mitarbeiter abgebaut haben.
Wobei man schon auch dazu sagen muss, wenn solche Roboter erstmal laufen, dann sind sie auch deutlich günstiger als ihre menschlichen Kollegen. Experten sagen, dass ein Facharbeiter in Deutschland rund 45 Euro die Stunde kostet, ein humanoider Roboter gerade mal ein Drittel davon. Plus, man kann ihn eben rund um die Uhr einsetzen. In Leipzig zum Beispiel können die Roboter nach 4 Stunden selbstständig ihre eigenen Batterien wechseln und dann direkt weiterarbeiten.
Ja, ich meine, ich kann auch selbstständig zur Kaffeemaschine laufen und dann weiterarbeiten, aber das ist wahrscheinlich nicht so vergleichbar. Ja, es bleibt also schon die Frage, ersetzen Roboter dann doch irgendwann viele der menschlichen Arbeiter? Zum Beispiel eben in der Autoindustrie. In anderen Bereichen, wo menschliche Roboter auch schon getestet werden, ist übrigens genau das Ziel, weil es eben zu wenig Fachpersonal gibt. Zum Beispiel in der Pflege, da wären sie sehr nützlich, beziehungsweise auch in Altenheimen. Ameca ist da so eine Roboterarbeitskraft, die seit gut 3 Jahren in Ganderkesee eingesetzt wird. Das ist hier bei mir in Niedersachsen in der Nähe von Bremen tatsächlich.
Hallo liebe Zuschauenden, ich bin Ameca und heute machen wir zusammen Sitzgymnastik.
Gymnastik mit Ameca. Das soll Senioren dabei helfen, beweglich zu bleiben. Und die Pflegekräfte vor Ort, die haben dann Zeit für andere Aufgaben. Wobei ich immer noch sagen muss, wenn ich mir vorstelle, ich habe später nur noch mit Robotern zu tun und gar nicht mehr mit echten Menschen, die mich pflegen und ja dann auch ganz anders auf mich eingehen und reagieren können, finde ich schon ein bisschen gruselig.
Ja, würde ich so auch echt nicht wollen, aber auch daran wird schon gearbeitet, dass die eben nicht noch so roboterhaft klingen. Auf der Hannover Messe im Frühjahr wurde nämlich gerade ein Roboter vorgestellt, der sich so viel vom Menschen abgucken kann, dass er sich am Ende dann wirklich fast wie ein Mensch bewegt und auch lernt, dann so ganz sensibel mit Dingen umzugehen.
Wissenschaftler, die an diesen Robotern forschen, gehen davon aus, dass es insgesamt noch ein paar Jahre dauert, bis aus solchen Tests dann aber auch Alltag wird.
Ich erwarte, dass wir noch 5 bis 10 Jahre brauchen, bis wir wirklich Systeme einsetzen, die flexibel, die vielseitig sind und die wir dort auch bedenkenlos einsetzen können.
Ja, ist aber schon absehbar, ne? 5 bis 10 Jahre. Das sagt Tamim Asfur vom Karlsruher Institut für Technologie, das diesen Roboter auf der Hannover Messe vorgestellt hat. Mit 10 Jahren könnte es also sein, dass wir dann einen Roboter haben, der uns im Alltag begleitet, Wäsche wäscht, Spülmaschine ausräumt oder den Müll rausbringt.
Oh, den Roboter nehme ich auf jeden Fall.
Würde ich auch wohl nehmen. Aber wir bleiben auch noch mal kurz bei technischer Entwicklung, also im weitesten Sinne. Und wir sprechen über einen besonderen und einzigartigen Friedhof, nämlich den Telefonzellenfriedhof in Michendorf in Brandenburg.
Die Älteren unter uns erinnern sich, Telefonzellen, das waren diese Häuschen, die früher in Gelb, dann auch irgendwann in Telekom Rosa bzw. Magenta auf der Straße rumstanden und in die man reingegangen ist, um Menschen anzurufen.
Und vor 3 Jahren wurden die letzten von denen abgebaut. Da habe ich mich noch drüber gewundert, ne? Vor 3 Jahren, das ist ja wirklich erst kurz her.
Hatten, glaube ich, schon alle Handys.
Ja, da hatten schon, würde ich jetzt auch vermuten. Aber da hat dann wirklich niemand mehr die Dinger genutzt. Und seit 2013 lagern die ausrangierten Telefonzellen eben auf diesem Friedhof, wurden da aber dann auch zum Teil wiederbelebt.
Wer wollte, konnte die nämlich kaufen für 550 Euro. Die wurden dann zum Teil umfunktioniert in öffentliche Bücherschränke zum Beispiel oder in ein kleines Gewächshaus. Habe ich beides auch schon gesehen. Es gibt aber auch alte Telefonzellen, die heute ein Tonstudio oder auch eine Duschkabine sind.
Ja, jetzt ist aber auch wirklich mit dem einzigen Telefonzellenfriedhof Deutschlands Schluss. Das Gelände wird seit Januar geräumt und die letzten ausgeschlachteten Modelle, die werden endgültig entsorgt. Und das Thema Telefonzelle in Deutschland ist damit wirklich Geschichte.
Wir bleiben aktuell und sind morgen wieder für euch da.
Habt einen schönen Tag, bis dahin.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.